Willkommen bei Frick Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Dierenbacher. Unser Thema heute: Multiple Sklerose, die Krankheit der tausend Gesichter. MS zählt zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen im Erwachsenenalter. Am 25. Mai, also morgen, ist Welt-MS-Tag. Grund genug, uns näher anzuschauen, wie Menschen mit Multipler Sklerose leben. Schätzungen zufolge leben in Österreich in etwa 12.000 Menschen, die von MS betroffen sind. Genau weiß das aber niemand. Wir haben drei Experten ins Radiocafé eingeladen, um das Thema MS, die Krankheit MS, näher zu beleuchten. Das ist zum einen der Mediziner in der Runde, Herr Doktor, ich sage den Titel jetzt nur einmal, Dr. Fritz Leutmetzer. Herr Leutmetzer, Sie sind Neurologe am AKH und beschäftigen sich mit MS.
Ja, das ist richtig, grüß Gott.
Was passiert im Körper, wenn jemand MS hat?
Also die MS ist eine Autoimmunerkrankung, das heißt, ihr Immunsystem oder besser gesagt ihre Abwehrzellen, die sich normalerweise gegen Bakterien oder Viren richten, greifen sozusagen irrtümlich das Nervengewebe an. Sie gehört in die Gruppe der Autoimmunerkrankungen, wo auch das Rheuma hineingehört, wo eben das Gelenk oder die Muskulatur angegriffen wird oder die Schuppenflechte, wo die Haut angegriffen wird. Und als Folge des Angriffs sozusagen der Immunzellen auf das Nervensystem kommt es zu Beschwerden. Entzündungen im Gehirn machen Beschwerden und darunter leiden die Patienten. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, Sehstörungen, Lähmungen, Gefühlsstörungen, Schwindel, je nachdem, welche Region des Gehirns von dieser Attacke des Immunsystems betroffen ist.
Sie haben im Zuge einer Diskussion einmal gemeint, wenn junge Menschen, also so zwischen 20 und 40, neurologische Beschwerden äußern, sei die MS stets das, was man einen guten Tipp nennt, stimmt das?
So kann man das sagen. Also die MS ist bei den Erwachsenen sicher nicht die häufigste neurologische Erkrankung. Da ist Schlaganfall oder letztlich auch Demenz wesentlich häufiger. Aber bei jungen Menschen ist es praktisch die häufigste neurologische Erkrankung. Ja.
Ebenfalls bei uns ins Radiocafé gekommen ist Karin Kreins von der MS-Gesellschaft Wien. Frau Kreins, mit welchen alltäglichen Problemen sehen sich denn Menschen, die zu Ihnen kommen, konfrontiert?
Es ist ganz unterschiedlich, hängt ab von dem Zeitpunkt, wann jemand zu uns kommt. Kurz nach der Diagnose geht es darum, nachdem hauptsächlich junge Frauen betroffen sind, wie schaut es mit meiner Ausbildung aus? Kann ich den Beruf ergreifen, den ich ergreifen möchte? Kann ich die Familie gründen, die ich geplant habe zu gründen? Das sind die Themen, die nach der Diagnose am häufigsten an uns herangetragen werden. Und wir beraten allumfassend. Das heißt, jedweder Krankheitsaspekt kann mit uns besprochen werden, sei es jetzt Ernährung, Lebensstil und wie gehe ich mit der Erkrankung um.
Zur Ernährung und Lebensstil kommen wir im Anschluss noch. Ich würde nur jetzt gern Frau Zaunzi vorstellen. Frau Zaunzi, Sie sind selbst von MS betroffen. Wie war denn das bei Ihnen, die Diagnose? War das etwas, das man einen langen Prozess nennt oder war relativ bald klar, was los ist?
Ich hatte das Glück, also das Pech momentan, 2004 ist bei mir ausgebrochen. Ich hatte das große Glück, dass es bei mir schnell festgestellt wurde.
Das heißt, wie lange hat es gedauert, bis klar war, das ist es?
Ein halbes Jahr.
Ist das normal, Frau Kreins, dass man das so schnell feststellen kann?
In letzter Zeit, Gott sei Dank, ja. Also in den letzten eineinhalb Jahrzehnten, sage ich einmal, ist es Gott sei Dank so, dass die Diagnose immer rascher gestellt wird, auch aufgrund der Aufklärung, die passiert und der Tatsache, dass, wie der Herr Dr. Leutmetzer gesagt hat, wenn im jungen Erwachsenenalter neurologische Probleme auftauchen, sollte man daran denken und das greift immer mehr Platz.
Das heißt, die Allgemeinmediziner sind auch schon darauf geschult, kann man das so sagen?
Die Allgemeinmediziner bei neurologischen Problemen schicken dann einmal zum Neurologen und Neurologen schicken dann in die MS-Ambulanzen, in die Spezialambulanzen, ja.
Soweit, so logisch. Welche Möglichkeiten gibt es nun, die MS sozusagen hintanzuhalten? Welche Mittel sind medizinisch gesehen jene der Wahl?
Also hintanhalten muss man sozusagen unterscheiden zwischen medikamentösen Therapien und das, was jeder Einzelne selbst machen kann. Da kommen wir wieder sozusagen zur Ernährung. An medizinischer Behandlung gibt es verschiedene Substanzen, die letztlich das überaktive Immunsystem bremsen, also sozusagen die überschießende Reaktion herunterregulieren. Da gibt es Substanzen, die es schon seit 20 Jahren gibt. Die haben den Vorteil, dass sie gut sozusagen von der Wirkung und auch vom Nebenwirkungspotenzial gut bekannt sind, mit denen kann man gut umgehen, sind aber von der Wirksamkeit teilweise eher begrenzt und auch für die Patienten nicht unbedingt angenehm anzuwenden, weil man sich selbst initiieren muss, mehr oder weniger häufig. Und dann gibt es in den letzten Jahren neuere Substanzen, die eigentlich zunehmend wirksamer auch werden, allerdings auch mit zunehmender Wirksamkeit ein gewisses Risiko von Nebenwirkungen auftaucht. Das geht so weit, dass Patienten gibt, die aufgrund der Therapie Schaden nehmen oder sogar gestorben sind. Das heißt, es gilt es abzuwägen, wie aktiv, wie aggressiv ist die Krankheit und dem muss ich dann eine entsprechend aggressive Therapie entgegensetzen.
Überspitzt formuliert, müsse man aufpassen, dass die Therapie nicht gefährlicher ist als die Erkrankung selbst?
Genau so ist es. Also es gibt sicher Patienten, die mit einer konventionellen, seit 20 Jahren am Markt befindlichen Therapie gut unterwegs sind, auch über viele, muss man sagen, Jahrzehnte. Das ist eigentlich das Gros der Patienten, aber es gibt auch Einzelne, die mit dieser Therapie nicht ausreichend behandelbar sind und für die gibt es dann sozusagen alternative und stärker wirksame Therapien.
Bevor wir auf Verläufe und individuelle Lebensgeschichten zu sprechen kommen, muss ich noch eine Frage dazwischen schieben. Von MS sind tendenziell mehr Frauen betroffen als Männer. Kennt die Medizin die Ursache dafür?
Nein, also man kennt weder die Ursache der MS und man kennt auch nicht die Ursache, warum Frauen häufiger betroffen sind. Da gibt es Spekulationen über genetische Faktoren, hormonelle Faktoren, über eine andere Lebensweise der Frauen. Aber generell ist es so, dass ungefähr dreimal häufiger Frauen im Vergleich zu Männern betroffen sind, ja.
Gilda Zaunzi, Sie haben eine MS-Diagnose. Mit welchen alltäglichen Problemen ist es bei Ihnen einhergegangen?
Also am meisten habe ich gelitten unter der Müdigkeit und jetzt momentan geht es mir sehr gut. Ich wurde umgestellt auf Medikamente, die was ich sehr gut vertrage, mit Anfangsschwierigkeiten bei der Therapiewechsel. Ja, habe ich das gut im Griff.
Jetzt ist die MS was man sehr engmaschig beobachten muss, habe ich im Laufe der Vorbereitung gelernt. Aber es gibt immer wieder Betroffene, die sagen, engmaschig beobachten, gut und schön, aber ich warte auf einen Termin in der Ambulanz 2 Monate. Ist das eine Erfahrung, die Sie auch geteilt haben oder gibt es da mittlerweile schon Besserung?
Also ich muss sagen, nein, ich habe da noch nie Probleme gehabt mit Termine. Also da kann ich wirklich nichts sagen.
Na, umso besser.
Ja.
Man muss nicht zudern, wenn es nichts zu zudern gibt. Ist das, Frau Kreins, eine Erfahrung, die Sie aus Ihrer Beratungspraxis teilen?
Es ist eher so, dass die Patienten aus der Beratungserfahrung, kann ich sagen, eher sich wünschen, weniger engmaschig kontrolliert zu werden. Also je weniger Spital, desto besser. Und wenn das medizinisch vertretbar ist, dann spricht da überhaupt nichts dagegen. Das, was halt schwierig ist, ist, wenn in einer akuten Situation der Wunsch besteht, zu seinem Arzt oder seiner Ärztin zu kommen. Das ist halt wirklich schwierig vom Spitalsalltag her und kann man eigentlich nicht erwarten. Wenn es um Kontrolltermine geht, ist die Erfahrung so, dass man zu dem Arzt kommt, den man gerne hätte. Also was anderes hätte ich so in der Beratung jetzt noch nicht gehört.
Vom Leistungsspektrum her, welche Art Fragen kann denn die MS-Gesellschaft als solche abdecken? Mit welchen Problemstellungen kommen die Leute zu Ihnen oder können zu Ihnen kommen?
In der Sozialberatung geht es um alle sozialrechtlichen Fragen. Also das ist im Verlauf der Erkrankung Pflegegeld, Pflegegeldanträge, Pflegegeldstufeerhöhung, wann ist angeraten eine Berufsunfähigkeitspension zu beantragen. In der Psychotherapie geht es um Krankheitsbewältigung. Ja, wie gehe ich mit der Erkrankung um? Wie geht meine Familie damit um? Wie tun wir miteinander? Wann reden wir worüber? Das sind die Dinge, die in der Psychotherapie dann behandelt werden.
Wie schaut es mit der Angehörigenberatung aus? Weil es gibt ja immer zwei Paar Schuhe. Einerseits denjenigen oder diejenige, den es betrifft. Andererseits Ehepartner, Kinder, Freunde, Arbeitgeber.
Unser Beratungsangebot richtet sich sowohl an Betroffene als auch an Angehörige und wird auch entsprechend gut angenommen von beiden.
Von beiden Seiten. Bevor wir jetzt sozusagen in das Sozialrecht näher einsteigen, möchte ich noch zwei Dinge klären. Und das allererste ist, wenn man es hört, denkt man sofort an eine in Schüben verlaufende Erkrankung. Also MS ist gleich Schub, vereinfacht gesagt. Und Herr Dr., Sie haben aber gemeint, dass dem nicht unbedingt so sein müsste und dass man über die Verlaufsformen reden soll. Welche Arten, welche Verlaufsformen gibt es denn bei der multiplen Sklerose?
Ja, das ist richtig. Im Prinzip gibt es zwei Formen. Das eine ist die schubförmige, das ist die mit etwa 80-85% wesentlich häufigere, wobei diese nach 10 bis 15 Jahren sehr häufig auch in eine chronische Verlaufsform übergeht, wo also die Schübe immer weniger werden und die Patienten berichten, dass es sozusagen ganz langsam, also schleichend schlechter wird. Und demgegenüber steht die primär progrediente Verlaufsform, wo von Beginn weg eigentlich keine Schübe vorhanden sind, sondern die Patienten meistens so langsam voranschreitende Probleme beim Gehen haben. Das ist auch die Form, die Männer häufiger betrifft, die später auftritt, meistens so um das 40. Lebensjahr herum. Und aus diesem Grund auch sozusagen meistens sehr viel länger braucht, bis sie diagnostiziert wird. Die Unterscheidung ist auch deswegen wichtig, weil die Therapien, die heute zur Verfügung sind, eigentlich nur die schubförmige MS abdecken, während es für die sekundär und auch für die primär chronische MS derzeit eigentlich noch keine Therapie gibt.
Das heißt, MS verläuft meist in Schüben, aber nicht immer. Kann man das so
zusammenfassen? So ist es am Beginn, also in 80% in Schüben, aber später dann oft auch sozusagen sekundär chronisch.
Frau Kreins, was bedeutet denn das für den Patienten? Ich verwende jetzt bewusst dieses an sich vom Krankenhaus geprägte Wort, wenn er eine MS-Diagnose bekommt. Wie gängen denn die Leute damit um, wenn sie sowas hören? Weil die haben ja sicher vorgefertigte Bilder schon im Kopf.
Das genau ist das Thema, dass man diese fortgefertigten Bilder versucht, mit den Leuten zu überprüfen und zu schauen, passen die noch oder passen die nicht. Das hängt eben vom Verlauf der Erkrankung ab. Es hängt einmal schon vom Alter ab, wann die Diagnose gestellt wird. Je jünger eine Patientin, ein Patient ist, desto mehr greift natürlich die Diagnose in das Leben ein, von vornherein in das Leben ein. Wenn ich in meinen 40ern diagnostiziert werde, dann habe ich schon ein gutes Stück des Lebensweges auch hinter mir und vieles erreicht, was ich mir vorgenommen habe zu erreichen. Also es ist einmal ganz wichtig zu schauen, zu welchem Zeitpunkt. Wie kann ich meine Wünsche, meine Vorstellungen anpassen? Wie kann ich die Diagnose, die Krankheit sozusagen mit hereinnehmen und mit bedenken. Es ist ja so, dass die größte Herausforderung bei Multipler Sklerose ist ja die Unsicherheit und die Unplanbarkeit. Ich muss im Prinzip auf alles vorbereitet sein, ohne zu wissen, ob es überhaupt eintritt. Da ist die Schwierigkeit, sich mit Bildern konfrontieren zu müssen, die da möglicherweise gar nicht kommen müssen. Dennoch ist es gut, darüber nachzudenken und dennoch ist es gut, sich darauf vorzubereiten.
Fritz Leutmetzer, die MS ins Leben mit hineinnehmen. Wie stellt man denn das aus medizinischer Sicht an? Gibt es Dinge, die man selbst tun kann, um den Verlauf der Erkrankung zu beeinflussen? Und wenn ja, welche wären das?
Ja, also erstens ist es wichtig aus meiner Sicht, dass man nicht sozusagen die MS als heiligen Schrein aufstellt und um den herumtanzt den ganzen Tag, sondern dass man versucht, sein Leben im Prinzip so zu leben, wie man es bisher getan hat, mit sozusagen vielleicht wenigen Änderungen, die dann ganz positiv sein können. Und was jeder für sich selbst und für die MS tun kann, das ist letztlich, was auch jeder gegen Herzinfarkt und Schlaganfall tun kann, ist also gesund ernähren. Da gibt es bei der MS sozusagen spezifische Aspekte, wo man sagt, weniger tierische Fette zu sich nehmen, das wirkt entzündungshemmend. mehr pflanzliche Öle, mehr Fisch, das wirkt, es wirkt entzündungshemmend, tierisches Fett wirkt entzündungsfördernd, ist also schlecht. Ausreichend Bewegung und letztlich auch versuchen, ein bisschen eine Balance zu finden zwischen Arbeit und Freizeit. Das ist das, was man sinnvoll tun kann. Und darüber hinaus soll man nichts tun. Man soll also nicht jedes Monat zum Arzt laufen und irgendetwas kontrollieren lassen. Das ist bei der MS gar nicht notwendig. Mit Ausnahme von ganz wenigen Patienten, die sehr spezifische Therapien bekommen, wo das dann notwendig sein kann. Aber der sozusagen Standardpatient soll nicht ständig beim Arzt sitzen, sondern der soll sozusagen sein Leben leben und versuchen, die MS möglichst, ich sage jetzt einmal, an den Rand seines Lebens zu schieben.
Sollte sich nicht verrückt machen lassen, sozusagen.
Genau. Mhm.
Geht das, gilt der Zaunzi, sich von der MS nicht mental transalieren zu lassen?
Naja.
Ist das denkbar?
Am Anfang nicht, aber man lernt es dann.
Wie?
Ja, das muss jeder selber für sich entscheiden.
Wie haben Sie es gelernt? Was haben Sie gemacht,
ich hab,
so damit Sie so weit gekommen sind?
So wie der Herr Doktor gesagt hat, normal weiterleben und machen, was Spaß macht. Die Krankheit nach hinten schieben, nicht in den Vordergrund.
Das heißt auch, zum Beispiel, Sie waren durchaus noch erwerbstätig, wie ja. Sie schon die MS-Diagnose hatten.
Ja.
Sie waren Kindergärtnerin.
Ja.
Wie ist es da ergangen in der Berufstätigkeit?
Also am Anfang sehr schwierig. Darum habe ich müssen auch mit dem Beruf aufhören, weil das zu viel war mit den Kindern schon. Ich habe das nicht mehr geschafft.
Ist das etwas, Karin Geins, das Sie häufiger erleben, dass jemand, der eine MS-Diagnose bekommt, zunächst durchaus noch im Erwerbsleben steht und dann später erst der Entschluss fällt, den Beruf aufzugeben? Oder ist es eher nicht typisch, was wir gerade gehört haben?
Es ist schon eher so, dass im weiteren Verlauf der Krankheit die Symptomatik häufiger zunimmt und mit Zunahme der Symptomatik natürlich auch die Berufstätigkeit schwieriger wird und anstrengender wird. Und insofern kommt es bei der MS schon häufig vor, dass Berufsunfähigkeitspensionen angedacht werden.
Und wie schwierig oder wie leicht ist es dann in der Praxis, diese zu bekommen? Weil mit angedacht alleine ist es ja noch nicht getan.
Die Erfahrungen jetzt mit dem neuen System müssen erst gemacht werden. Vorher war es so, dass viele unsere Klientinnen und Klienten einmal vorübergehend in Berufsunfähigkeitspension gegangen sind, befristet. In Einzelfällen war es dann durchaus so, dass ein Rückkehr auch möglich war nach einer Erholungsphase. Meistens war es dann aber doch so, dass in ein unbefristetes Verhältnis dann übergegangen wurde.
Ein großes Manko aus meiner Sicht bei der Sache ist, dass es Patienten gibt, die sozusagen Beschwerden haben, die jetzt für einen Gutachter oder für ein Gericht jetzt nicht augenscheinlich sind, also ich sage einmal chronische Müdigkeit, und die scheitern dann oft an einer Berufsunfähigkeitspension, obwohl sie de facto berufsunfähig sind. Also da fehlt schon ein bisschen die Sensibilität, vor allem von Seiten der Gutachter, die das ja für das Gericht aufbereiten, dass die MS eben nicht nur eine Lähmung machen muss, wo der Patient dann offensichtlich behindert ist, sondern dass es auch subtilere Formen der Behinderung gibt, die teilweise sehr viel mehr einschränken.
Wie groß ist das Risiko, wenn die Tagesform schwankt, dass ich gerade beim Gutachten einen recht guten Tag erwische und tags darauf wieder einen habe, was mir überhaupt nicht gut geht?
Das ist sicher ein Problem. Und das andere ist, Sie können ja von der Müdigkeit nur erzählen und der Gutachter kann es Ihnen glauben oder nicht, aber er kann es de facto nicht messen. Und die, ich sage mal, Sensibilität der Gutachter ist da auch sehr, sehr unterschiedlich.
Aber ich wollte die heutige Sendung nicht beschließen, ohne auch auf den Stand der Forschung eingegangen zu sein, weil es erst Ende März diesen Jahres in der ZIP eine Meldung gab, dass man einen Wirkstoff gefunden hätte, der große Fortschritte verspricht. Wo steht die Forschung tatsächlich? Weil wir haben zwischen 350 und 400 Neuerkrankungen jährlich. Gibt es eine baldige Aussicht auf so etwas wie Heilung?
Also generell muss man sagen, dass sozusagen, das ist jetzt eine Botschaft für Patientinnen und Patienten, man soll prinzipiell nicht das glauben, was im Radio und im Fernsehen gesagt wird, weil das ist oft nicht zutreffend. Und so ist es auch bei dieser Studie. Das ist eine Studie, die sozusagen im Mausmodell funktioniert hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas jemals in die Apotheke kommt, liegt bei unter 5%. Und der Zeithorizont, dass es in die Apotheke kommt, liegt zwischen 10 und 13 Jahren. Also sozusagen diese Meldung ist, muss man sagen, sehr verfrüht gekommen. Aber es gibt in der Tat eine Reihe von Substanzen, die sehr viel früher sozusagen kommen werden. Und das Wichtigste sind letztlich Substanzen für die chronische MS, weil dafür gibt es nichts. Die schubförmige MS ist eigentlich mit den derzeit zur Verfügung stehenden Medikamenten schon sehr gut behandelbar. Für die chronische MS werden jetzt in den nächsten Jahren die ersten Substanzen kommen, die darauf abzielen, Nerven sozusagen wieder zur Heilung anzuregen, zur Regeneration anzuregen. Und das ist sicher ein Quantensprung, der da noch bevorsteht.
Und auch Medikamente, die ins Immunsystem selbst eingreifen, werden mehrfach genannt. Sie haben aber im Vorgespräch gemeint, die seien gar nicht so ungefährlich.
Da gibt es sozusagen Substanzen, die sehr, sehr gut wirksam sind, die aber auch in Einzelfällen sehr, sage ich einmal, katastrophale Nebenwirkungen haben können. Daher ist es notwendig, dass man sich im Einzelfall gut überlegt, ob man das Risiko in Kauf nimmt. In erster Linie wird man das dann tun, wenn die MS sehr aktiv oder sehr aggressiv verläuft.
Der Name Multiple Sklerose kommt übrigens von den Vernarbungen, die die Krankheit im Gehirn hinterlassen kann, hinterlassen wird. Wir haben morgen den Welt-MS-Tag. Angesichts dessen muss ich schon fragen, gibt es Punkte, die Ihnen besonders wichtig sind auf gesellschaftlicher, auf politischer Ebene? An alle drei Diskutanten jetzt die Frage noch zum Abschluss.
Ja, also ich wünsche mir ein bisschen mehr Sensibilität von Seiten eben der Gutachter, sage ich einmal, dass die Patienten das bekommen, was sie auch brauchen, weil es geht ja kein Patient freiwillig wohin und fordert etwas, was ihm nicht sozusagen zusteht. Und das Zweite, was ich mir wünsche aus medizinischer Sicht langfristig, dass die Patienten auch die Medikamente, die sie brauchen, bekommen, was bei den Kosten, die diese Medikamente verursachen, nicht immer selbstverständlich ist.
Gilda Zahnzieher, was wünschen denn Sie sich einerseits persönlich, andererseits gesellschaftlich?
Dass die Krankheit mehr anerkannt wird, gesellschaftlich. Dass das auch ernst genommen wird, die Krankheit. Wir alle sagen ja, Multiple Sklerose, ja. Und viele kennen sie auch nicht, dass das verbessert wird.
Last but not least, Karin Greinz, was sind denn Ihre Wünsche auf politischer und gesellschaftlicher Ebene?
Vor allem ein Appell an Arbeitgeber, die Möglichkeit zu geben, offen mit der Erkrankung umzugehen, ohne dass Betroffene mit Konsequenzen sofort rechnen müssen. Ein offener Umgang generell ist sicher für die meisten förderlich. Nichts verstecken zu müssen, nichts verheimlichen zu müssen, sowohl in der Schule als auch am Arbeitsplatz, als auch in der Familie offen damit umgehen zu können, sofern sie es möchten. Das wäre schon eine große Erleichterung.
Ist das im Erwerbsleben häufig ein Problem, dass sich Arbeitnehmer nicht trauen, über ihre MS-Erkrankung zu sprechen?
Ja, es ist häufig so, dass die Unsicherheit besteht, soll ich sagen, soll ich es nicht sagen, was passiert, wenn ich es sage? Und die Erfahrung zeigt schon auch, dass Arbeitgeber dazu neigen, wenn eine chronische Erkrankung genannt wird, dass man den Arbeitsplatz nicht mehr sehr lange behält.
Was kann man machen, um solchen Tendenzen Einhalt zu gebieten?
Aufklären, aufklären, aufklären. Und das ist das, was wir am Welt-MS-Tag auch mit unseren Veranstaltungen und mit all dem, was wir tun, versuchen.
Aufklären ist ein schönes Schlusswort. Ich sage danke unseren heutigen Gästen fürs Mitdiskutieren, fürs Teilhaben lassen an den eigenen Erfahrungen und Expertenmeinungen. Nähere Informationen zu dieser und anderen Sendungen finden Sie auf www.freak-radio.at. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Dirnbacher.